Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Diese Geschichte ist spektakulär. Im Jahr 2015 hat der heute 43-jährige Simon Ittig als Postdoktorand am Biozentrum mit drei weiteren Postdoktoranden Start-up-Unternehmen T3 Pharma gegründet. Es hat sich dabei um eine Auslizenzierung gehandelt. Die Uni Basel hat den jungen Forscher das Recht eingeräumt, Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zu nutzen, um mit lebendigen und genetisch modifizierten Bakterien eine neue Krebsimmuntherapie zu entwickeln. Ob ihre Forschung tatsächlich je bei Krebsbehandlungen zur Anwendung kommt, ist offen. Doch der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim sieht grosses Potenzial. 2023 hat auch das Basler Pharma-Startup für bis zu 460 Millionen Franken aufgekauft. Über diese Erfolgsgeschichte und was es dafür gebraucht hat, reden wir in dieser Sendung mit dem Simon Ittig. Auch nach dem Verkauf ist er weiterhin als CEO von T3 Pharma tätig und hat den Auftrag, die Krebs-Immuntherapie für Boehringer Ingelheim zur Marktreife zu bringen. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air, hier aus dem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Ja, mein heutiger Gast, das ist jemand, der es geschafft hat, den Traum zu realisieren, vom Start-up zu einem Unternehmen, das gekauft wird von einem Konzern. Der Simon Ittig, der Mitgründer und CEO von T3 Pharma. Ich habe es jetzt immer geübt und jetzt habe ich es trotzdem falsch gesagt.
Ja, Deutsch wäre auch gut gewesen.
T3 Pharmaceutical, mit Sitz in Allschwil, genau. Ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen.
Danke.
Wir wollen in dieser Sendung darüber reden, wie Sie das geschafft haben. Das interessiert sicher viele, die auch den Podcast hören. Ihr Forschungsunternehmen, das ganz klein angefangen hat, so gross zu machen. Wir wollen aber auch darüber reden, was denn eigentlich die Rahmenbedingungen sind, die Sie angetroffen haben in Basel, um können, ja, Geld zu finden, was Sie gebraucht haben für die Forschung und welchen Stellenwert dabei die Universität haben. Sie werden uns ganz viel zu erzählen haben. Aber zuerst, in aller Kürze, was erforschen Sie genau?
Also das Ziel von T3 Pharma ist, mit lebenden Bakterien eine verbesserte Krebsbehandlung zu erzielen. Das machen wir, indem wir die Bakterien genetisch umschrauben, das mit zwei Zielen. Einerseits, dass die Bakterien nur im Krebsgewebe wachsen und sich dort vermehren. Und zweitens versuchen wir, über Bakterien Wirkstoff herstellen zu lassen und dann vor Ort eben so ein kleines Kanonensystem in den Tumorzellen einschießen zu können.
Können Sie das noch ganz kurz ausführen? Das ist ja die Innovation, ja, wo Sie noch nicht bewiesen haben, dass es wirklich wird funktionieren. Also wir sind immer noch in Phase 1, nennt man das, von der klinischen Studie, oder? Korrekt, Phase 1, ja. 2 haben Sie gesagt. Aber es geht darum, dass Sie es geschafft haben, Bakterien eigentlich zu instrumentalisieren, damit man den Krebs bekämpfen kann, den Tumor. Kann ich das noch kurz erklären, was die Innovation ist?
Ich glaube, die Innovation ist, dass es ja ein Medikament ist, das lebt und sich vermehren selber. Das heisst, man muss sich wirklich vorstellen, es geht, wird im Körper verabreicht, die Bakterien finden den Weg zum Tumor und wachsen, wenn sie dort angekommen sind, wachsen. Sonst überall im gesunden Gewebe werden sie tötet von unserem Immunsystem. Und dann können sie sich wirklich vervielfältigen, also zu hunderten Millionen aufwachsen. Und die hunderten Millionen lebenden Bakterien stellen dann selber wiederum eigentlich Wirkstoff her, wo sie den Tumorzellen auch direkt noch können einschießen und abgeben.
Man sieht in Videos, die man im Internet findet, wie sie das aufzeigen anhand von Mäusen, die sie Tests gemacht haben. Dort hat es funktioniert, also zumindest sieht man das so. Mhm. Aber nochmal rasch, einfach für alle, die jetzt nicht auf dem laufenden Stand sind. Wo steht Ihr Projekt? Sie haben das verkauft an den deutschen Konzern Boehringer Ingelheim, dort ist das jetzt, aber ob das dann wirklich am Schluss auf den Markt kommt, das ist noch nicht sicher, korrekt?
Das ist unsere tägliche Arbeit, mit dieser Technologie und unseren ersten Produkt weiterzuschaffen und das durch die klinische Studie vorwärts zu treiben und eben seit Ende 2023 unter dem neuen grossen Dach von Boehringer Ingelheim. Aber eben mit der täglichen Arbeit, das gleiche Team, gleiche Technologie, gleiche Spirit aus Allschwil.
Ich frage es deshalb, weil wir gehen nachher darauf ein, es zeigt einfach, wie gross auch die Risikobereitschaft muss sein in diesem Metier, in dieser Branche. Ein paar Sätze zu Ihnen. Ich kann eins vorwegnehmen, wir sind gleich alt. Also sind beide schon alt, sind auch 42.
Schon 43
sogar. Ah, Sie sind schon 43, ja, ja, sehr gut, noch älter, hervorragend. Sie haben auch drei Kinder.
Ja.
Und wer sind sie sonst?
Also drei Kinder zwischen 9 und 18, wohnen in Bobmigen mit Frau und Kind. Ich würde sagen, sonst relativ unspektakulär. Ich bewege mich gerne, bin gerne draussen, Freude am Reisen. Soll ich sagen, ich gehe in meiner Arbeit auch auf, habe Freude, unglaublich Freude an der Tätigkeit. Es ist ein gutes Team, gute Technologie. Fühle mich gut aufgehoben in der Region. Ja, bin eigentlich so glücklich, auch als Privatmann unterwegs.
Was haben Sie für eine Ausbildung durchlaufen?
Ich habe zuerst in Bern Biochemie, dann Biotech in Straßburg, Karlsruhe, Freiburg, Basel studiert, trinationalen Studiengang für die Masterarbeit in Wien, dann auf Basel fürs Doktorat und am Ende vom Doktorat ist dann so die Abzweigung Richtung Start-up gekommen.
Dass Sie mal Unternehmer sind und Ihre Firma für bis zu 460 Millionen Franken werden verkaufen, ist das schon immer auf Ihrer Karriere auf Karrierezettel gestanden oder hat sich das einfach so ergeben? Ich nehme von zweit jetzt mal aus.
Also ich muss definitiv sagen, ich bin kein Mensch von einer Karriereplanung. Das ist schon immer. Dass ich unternehmerisch gerne aktiv bin, das habe ich schon in meiner Jugend. Habe ich einen Kollegen gehabt, der hat Radio Dreifach in Luzern gegründet, der Attila. Und ich habe dort ein bisschen das mitbekommen, habe mit ihm zusammen Events organisiert. Zum Schluss für bis zu 2'000 Leute. Und dort hat man halt auch 40'000, 45'000 Franken mit 16, 17 riskiert, mit ein paar Kollegen zusammen. Und das hat auch in die Hose gehen können. Dort haben wir das ein paar Jahre gemacht. So denke ich, mehr verdient, als mit dem, was ich vorher gemacht habe. Ich habe Fenster putzt, an der Schulhausböden putzt. Das ist auch lustig, aber weniger lukrativ und lehrreich. Ich denke schon, dass dort, das ist für mich wichtig gewesen, zum Verstehen, wenn man ins Risiko geht, wenn man selber am Steuerrad ist, dann kann man auch mehr erreichen, als wenn man vielleicht einfach im Stundenlohn angestellt ist. Es verlangt mehr, aber es kann auch mehr rausschauen. Und dann bin ich studiert, komplett weg von dem. Eben Grundlagenforschung, dort, wissenschaftlich spannend, aber dort hat mir eben das Konkrete, die Anwendung, das hat mir gefehlt. Und so, glaube ich, ist das schon nach dem Doktorat ist beides so ein bisschen zusammengekommen.
Gut, Sie haben ein gutes Stichwort genannt für das Thema, wo wir könnten einsteigen könnten, Grundlagenforschung. Grundlagenforschung, ganz einfach ausgedrückt, da eben erforschen Sie Grundlagen. Da ist höchst selten, dass aus dem Schluss heraus wirklich konkrete Unternehmungen entstehen, die dann noch ein Produkt hat, das so einschlägt oder wo so ein grosses Potenzial hat, wie das jetzt bei Ihnen der Fall ist. Was für Rahmenbedingungen haben Sie in Basel angetroffen? Sie haben dort mit Ihrem Professor zusammengeschafft, dass Sie entschieden haben, und so ist es ja gesehen, eine Auslizenzierung zu machen von dem, was man am Schluss dann gesehen ist, nämlich dieser Idee, dieser Forschungsidee?
Ich muss die Antwort in zwei Teile teilen, weil einerseits ist für mich persönlich oder für unsere Firma ist alles relativ ideal gelaufen. Also mein Professor ist dann in Pension gegangen, ich konnte das wie so standalone nachher können lostreten, habe in der Universität viel Support gefunden, also der damalige Direktor vom Biozentrum, der Erich Nick, ist wirklich Geburtshelfer gewesen mit Rat und Tat. Und haben so das können innerhalb vom akademischen Rahmen Daten sammeln und als Firma wachsen. Und das ist unglaublich wichtig gewesen, weil es dort schon oft Missverständnisse gibt, wie schnell dass man eigentlich auf eigenen Beinen stehen kann. Dort haben wir die Schützenhilfe gehabt. Ich glaube aber eben schon auch, dass zu dieser Zeit institutionalisiert ist das überhaupt nicht gewesen. Und man hätte dort eigentlich, wenn es den Support von war wenigen Exponenten nicht gegeben hätte, wäre es unglaublich schwierig für uns gewesen. Und so haben wir relativ viele Jahre innerhalb von der Uni Basel können wachsen und Daten sammeln und sind dann auch bereit gewesen, für, ich würde jetzt sagen, internationale Geldgeber wirklich eigentlich aufzutreten auf der Bühne mit unseren Daten, weil wir ein Datenpaket zu und können sammeln.
Mir geht es darum, um die Frage, und das ist ja in dieser Sendung so ein Konzept, Dialog von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, dass man jetzt mal ein bisschen aus Sicht von jemandem, der eben das dann so gross gemacht hat, das hört. Ich meine, Sie haben ja vielleicht auch überlegt, wo forsche ich? Ich könnte auch in Singapur forschen oder in Bern oder noch jemand anders. Sie haben sich für Basel entschieden und haben das Projekt vorantrieben. Darum nochmal die Frage, welche Rahmenbedingungen haben Sie angetroffen? Warum ist das für Sie gut gewesen?
Einerseits ist sicher stark, dass man Grundlagenforschung in der Region Basel will. Und sie politisch, auch finanzierungstechnisch, aber man sieht die neuen schönen Gebäude. Ich glaube, das ist auch der Ausdruck davon, dass man dem einen Wert beimisst. Ich glaube, Grundlagenforschung hat einen Platz. Und das hat wirklich die Forschung und das Forschungsprojekt nach Basel geholt. Weil das einfach das war Forefront, interessant, gut finanziert. Das habe ich an anderen Orten auch gewesen. Bei Forschungsgruppen gewesen, wo vier Leute zusammen einen Pipettensatz müssen teilen mussten. Dann kommt man halt nicht vorwärts. Und ich glaube schon, man hat hier Rahmenbedingungen, die Grundlagenforschung effizient erlauben. schon nachher, wenn es darum geht, wenn man etwas gefunden hat, das man wirtschaftlich nutzen
könnte, genau, ja.
Dort ist sicher etwas, wo man ja jetzt in der Zwischenzeit, seit diesen 10 Jahren, wo wir das angefangen haben, bis jetzt das versucht, besser und einfacher zu machen. Aber dort bin ich immer noch davon überzeugt, dass gerade in der Region Basel, dass man dort Potenzial liegen lässt und dass der Sprung zu schwierig ist, weil man es, also eben, wenn ich zurückdenke, wir hatten Monate ohne Lohn. Mein drittes Kind war gerade unterwegs.
Es war absolute
Unsicherheit. Ja. Und wir hat, eben, wer ist ein Ansprechpartner? Ist das überhaupt politisch gewollt jetzt innerhalb von der Grundlagenforschungshäuser? Das ist alles so. Und es war so viel Neuland auf einmal, das wir müssen betreten. Und dort glaube ich schon, wenn man diese Schwelle ein bisschen kleiner macht, dann holt man die Leute, die wirklich ehrliche Forschung machen. Das sind dann nicht die Leute, die vom ersten Minute Trampensäue sind, die vorne stehen und sagen, ich bin der nächste Elon Musk. Und es sind eben Leute, die ein bisschen zurückhaltender sind. Und dort habe ich das Gefühl, verliert man viel, die eigentlich gute Ideen haben, gute Forschung, aber einfach ein bisschen zurückhaltend vom Naturell.
Okay, damit man das jetzt richtig versteht, wie meinen Sie das, ob es politisch gewollt ist? Können Sie es ausführen? Auf was spielen Sie da an?
Ja, ich würde sagen, das Biozentrum ist ja primär ein Grundlagenforschungsinstitut. Und so gibt es andere in Basel auch. Und es ist schon die Frage, inwiefern ist es erlaubt, dass man in so einem Grundlagenforschungshaus und basierend auf staatlich finanzierter Forschung etwas Privatwirtschaftliches auf die Beine stellt. Okay. Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich ganz bewusst stellen muss und die ich finde, man muss sie absolut bejahen. Weil wenn man die privatwirtschaftliche Umsetzung nicht erlaubt, dann gibt es in den meisten Fällen halt überhaupt keine Umsetzung.
Also es geht darum, Sie haben die Idee, die Sie hatten, auslizenziert. Und dann müssen Sie ein Gesuch stellen. Da gibt es so eine Prüfung von der Uni Basel. Ich habe mich da ganz kurz eingelesen.
Also wir müssen ein Patent anmelden. Das Patent gehört der Uni Basel. Und dann nachher muss man einen Lizenzvertrag mit der Uni Basel als Firma aushandeln, wo Konditionen festgelegt werden, wenn es Erfolg hat. Wie ist die Universität beteiligt? Ist ja logisch, dass die Universität dann muss beteiligt werden. Also ist auch in unserem Fall so eintreten.
Eigentlich gehört das Know-how, der Grund-Know-how gehört eigentlich der Universität.
Ja.
Und Sie kaufen das dann wie raus und machen das privat sozusagen auf eigene Rechnung weiter.
Die Firma hat einfach noch ein Nutzungsrecht zu gewissen Bedingungen.
Okay. Jetzt frage ich mal ganz kritisch, was hat denn die Uni jetzt davon gehabt, von dem Deal, was sie am Schluss gemacht haben mit 460 Millionen Franken?
Ja, Geld.
Also das heisst, ein gewisser Anteil von dem Geld ist an die Uni zurückgeflossen.
Absolut korrekt.
Und nebenan ist nicht das Rennen mehr. Also wenn eine Uni kann sagen, wir haben Leute dabei, die auslizenziert haben, zieht das natürlich andere Leute an.
Ich hoffe, dass das hat Sinn. Ich hoffe, dass auch, dass das Teil Diskussionen um Universitätsfinanzierungen vielleicht ein bisschen vereinfacht, weil es ein ganz greifbares Beispiel ist, was nicht passiert wäre, wenn man Grundlagenforschung und den Weg aus der Grundlagenforschung an der Uni nicht würde unterstützen.
Das ist jetzt genau die entscheidende Frage, die ich Ihnen möchte stellen. Wenn Sie die Option von der Auslizenzierung in Basel nicht gehabt hätten, wenn man gesagt hat, ja, du kannst das weiterforschen, aber es bleibt bei der Uni, was hätten Sie denn gemacht?
Ich glaube, ohne Patentrecht oder ohne Nutzungsrecht an den relevanten Patenten ist man dem Feld gestorben und nichts wert. Dann muss man sich gar nicht auf den Weg machen. Also, das sind wir uns sehr früh bewusst gewesen. Wir haben relativ frühe Patentanmeldungen eingereicht. Ich glaube, wenn die Universität sich dem verwirrt hat, hat man vielleicht versucht, aber damals habe ich schon gemerkt, dass es Regierungsräte gibt, die offene Türen haben, hat man sicher versucht, politischen Druck irgendwie aufzusetzen. Ich muss aber sagen, das ist nie auch nur annähernd zur Debatte gestanden. Also dort grossen Dank auch die Unitec dran. Über 10 Jahre super Zusammenarbeit kann ich mich nur bedanken.
Was ist das
Unitec? Unitec ist Technologietransferstelle von Uni Basel, Bern, Zürich.
Okay.
Super, die sind verständig. Professionell in unserem Fall ist das immer sehr gut gelaufen. Also dort haben wir professionelle Betreuung gehabt, gemeinsam Lösungen gefunden und gut zusammengeschafft mit dem Verständnis. Also das ist, an dem scheitert es definitiv nicht. Also
der Kern ist ja, wenn Sie nicht den Ansporn gehabt hätten oder den Ehrgeiz, oder das privat zu machen, wenn die Option gar nicht bestanden hat, hätten Sie es nicht gemacht?
Nein, und ich glaube auch, eben die Mittel, die Sie in unserem Fall gesehen haben, über die Jahre über 40 Millionen Schweizer Franken, die es gebraucht hat, es braucht ein Vehikel, das auch finanziell Erfolg haben kann, dass jemand bereit ist, so viel Geld zu investieren in den meisten Fällen. Sie können Glück haben über Bill Melinda Gates Foundation, dass Sie auch sonst etwas bekommen. In den normalen Fällen braucht es so ein Vehikel, damit man wachsen kann.
Es ist das Kräuterwort, wenn wir der Hälfte sind von diesem Gespräch. Das heisst, oben auf der Bergstation, es geht sehr schnell.
Ja.
Vielleicht fahren wir nochmal auf und nochmal runter, um das Gespräch
zu
verlängern. Okay, gut, ja, sehr gut, ausgezeichnet. Allerdings sind dort Vorschriften klar. Es gibt nur eine Fahrt. Genau, da müssen wir vorwärts machen. Was sagen Sie jetzt Politikerinnen und Politiker, die das sehr anders sehen, die sagen, es ist sehr, sehr heikel, dass immer mehr private Unternehmungen an der Uni sozusagen beteiligt sind, den Fuss drin haben und sagen, das geht nicht, das geht ja dann weiter, man will ja dann auch noch Rost verstaatlichen, das sind dann Extremforderungen, weil es um Medikamente geht. Was ist jetzt hier Ihre Antwort darauf in der politischen Diskussion?
Ich glaube, man muss bei der Governance extrem aufpassen, ob man über Grossfirmen redet mit 100'000 oder 10'000 Mitarbeitern oder kleine Büdeli mit 2-3 Leuten, die sich aus der Uni rauswachsen wollen. Und ein ganz kleines Start-up von einer Uni braucht den Support aus der Region, von der Universität, damit man überhaupt eine gewisse Grösse erlangen kann. Ich glaube, Verstaatlichungsfantasien... Ich glaube, das zieht allem wirtschaftlichen Wachstum den Boden unter den Füßen weg. Ganz generisch. Das
sind reale Forderungen in der Stadt Basel.
Habe ich zum Glück noch nicht mit.
Mehrheitsfähig sind, glaube ich nicht. Aber es ist einfach so. Es ist rum. Und die Kritik an der Uni-Finanzierung durch Private, auch wenn es nur eine Spende ist, die kommt immer wieder. Was sagen Sie? Was ist dort Ihre... Was bringen Sie da rein in die Diskussion?
Es ist immer die Frage, ich glaube, man verschmeckt ja dahinter immer einen Einflussnahme, dass es nicht mehr frei ist. Und das ist sicher etwas, wo sich eine Universität, ein Blue Sky, soll offen lassen. Also ich glaube, Grundlagenforschung soll Grundlagenforschung sein. Wissen um des Wissens willen. Und ich glaube, dem darf man auch als Gesellschaft einen höheren Wert beimessen. Man darf das auch schützen. Für mich ist einfach wichtig, dass man beim Wissen um des Wissens willen, dass man dort Sachen lernt, wo auch nutzbar sind und wo man auf dem nutzbaren Weg gesellschaftlich zurückgeben kann. Und das bedingt immer einen wirtschaftlichen Gewinn. Weil es sonst nicht vorwärts kommt, weil es auch wenig Leute interessiert. Wer will so ein Vehikel stützen, wo kein Potenzial hat zum Wachsen? Und ich glaube, das Verständnis, dass man eben auch beides kann, immer das Exklusive. Es kann Grundlagenforschung geben, die unbeeinflusst ist, wo auch Stiftungsgelder oder private Leute Geld geben, ohne dort reinzureden. Das ist ja auch möglich und das kann man auch vertraglich so festsetzen. Also das dünkt mich... Dort darf man auch nicht überrissen sein, wie gross dann vielleicht solche Beiträge im Vergleich zu einem Globalbudget auch sind. Also.
Wir führen das Gespräch jetzt im Juli und aktuell ist in den Medien zu hören, dass auch Novartis nach Roche sich überlegt, im europäischen Markt Medikamente zurückzuziehen, weil man sich bei den Preisen nicht finden kann. Das Hauptargument der Pharmaunternehmen ist, dass die Spielregeln durch den Staat bestimmt werden und dass die Preise an einer Basis festgelegt werden, wo sich das Risiko nicht mehr lohnt und man hat, wenn man Medikamente forscht. Wie verfolgen Sie diese Debatte?
Ich verfolge die Debatte. Ich finde es extrem schwierig. Also Drug Pricing ist ein Buch mit vielen Siegeln und ist sicher nicht meine Expertise.
Betrifft Sie aber am Schluss dann auch?
Ja, ich glaube schon, dass das eben unser Fall auch zeigt, dass auch als kleine, sehr effiziente Bude, dass man sehr viel Geld braucht, um mit der Forschung vorwärts zu kommen. Und das, ich glaube, um das kann ich sicher stützen und sagen, es sind ganz viele Vorgaben, die man muss erfüllen, damit man überhaupt zu einer klinischen Studie zugelassen wird. Das bedingt alles extreme Kosten. Und ich glaube schon, dass man mit gutem Gewissen kann sagen, dass Medikamententwicklung kostintensiv und Hochrisiko behaftet ist. Und dass das sich auch zum Schluss lohnen darf, ich glaube, das finde ich schon, das muss man nicht anzweifeln. Die Frage ist immer, in welchem Rahmen. Und dass das auch politische Diskussion ist, ist vielleicht gerechtfertigt. Aber ich glaube, man soll es auf keine Seite überreissen.
Okay. Machen Sie sich Sorgen, dass das der Forschungsstandort Basel-Region könnte schädigen?
Nein, weil ich nicht glaube, dass es gerade in der Region irgendwo nicht mehrheitsfähig ist. Also da glaube ich ja, dass es Diskussionen gibt, steil ist gesund, aber ich glaube, in alle Extremen, ist meine persönliche Sicht, oder? In alle Extremen habe ich wenig Verständnis.
Gut, gehen wir weiter. Ganz entscheidend ist gesehen, Sie haben dann bis zum Verkauf 40 Millionen Franken können aufnehmen an Gelder für Forschung. Das ist ja auch speziell, dass man einfach gerade so viel Geld findet. Ist da der Standort Basel speziell vorteilhaft oder was würden Sie da beschreiben?
Ist sicher zentraleuropäisch mitunter am vorteilhaftesten. Gut, ist schwierig, ich hatte es nicht in Amerika-Firma
groß. Aber in Amerika war es zwischen Boston, wo auch zum Beispiel eine Variante gesehen
wäre. Ich glaube, in Boston hat man früher mehr Geld bekommen. Jedenfalls auf dem Papier, ob man dann mehr daraus machen konnte, wage ich fast zu bezweifeln. Ich glaube, es ist eine extrem starke Region, weil es eben auch Privatleute gibt, die in der Region Geld gemacht haben und das gerne auch in der Region wieder investieren und wieder riskieren. Ich glaube, da ist Mut da, da ist Risikobewusstsein da. ja, Unternehmerfreundlichkeit. Also es ist ganz viel, ist eigentlich auch dort gegeben.
Das ist ja für die Rahmenbedingungen entscheidend. Also auch das hat Ihnen am Schluss geholfen, dass Sie vorankommen sind,
massiv.
Wenn Sie es nicht gehabt hätten.
Nein, das wäre schwierig. Sie,
wäre auch die Option gewesen, an einen anderen Ort zu gehen mit dieser Forschung?
Ich glaube schon, aber ich muss wirklich sagen, wir sind vom Anfang an beseelt gewesen von dieser Technologie und aus der das Beste für die Patienten zu machen, aus dem Medikament zu generieren, das haben wir wollen. Und wir haben schlussendlich das gemacht, wo wir der Überzeugung waren, dass die Chancen, um das zu erreichen, verbessert. Und wenn wir in der Region kein Geld gefunden hätten, dann wären wir weiter. Also wir sind aus, nach einer gewissen Zeit sind wir aus der Schweiz aus. Also wir haben Böhringer Ingelheim, der Venture Fund aus Deutschland, hat uns auch mitfinanziert. Also wir haben irgendwann schon die Türen aufgemacht, weitergeschaut, wer passt zu uns, zu wem passen wir, auch über die Landesgrenzen aus. Und ich glaube, wir wären, hätten den Zirkel einfach immer weiter gesteckt, wenn wir lokal oder in der näheren Umgebung nicht das gefunden hätten, was wir gebraucht haben.
Sie haben beim Verkauf betont, dass die Firma in der Region bleibt, also in Allschwil. Und eben darum frage ich, wir wollen euch hören, was läuft gut, was läuft schlecht. Was ist für die Standortbedingungen, die jetzt gut ist aus Sicht von einem Unternehmen, der jetzt hier sitzt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich, es ist alles super. Also man muss wirklich sagen, oder?
Ja.
Jetzt als Journalist bin ich gerade immer so ein bisschen, wenn ich höre,
schwierig,
ist alles super. Nein, aber das ist alles sensationell. Es ist jetzt auch eine Erfolgsgeschichte bei Ihnen. Trotzdem, was sind denn Punkte gesehen? Sie haben es ganz am Anfang schon angetönt, wo Sie würden sagen, für jemanden, der vielleicht mal nachkommt, in die gleiche Situation kommt, dort hat es Optimierungsbedarf, vielleicht auch Geld finden oder bei anderen Punkten.
Also ich muss wirklich sagen, mit den Investoren haben wir einfach viel Glück gehabt. Wir hatten früher ganz tolle Leute gehabt, die dann auch ewig dabei geblieben sind. Und denen bin ich unglaublich dankbar, auch denke ich, für eine gewisse Mentorenschaft. Aber wenn ich zurückschaue, denke ich, die ersten Schritte sind die schwierigsten gewesen. Unglaublich viel Unsicherheit, wenig Rollenmodell, teilweise auch wenig Verständnis, warum man das jetzt machen will. Ich würde sagen, so einen gewissen Vorwurf, dass man sich einfach bereichern will. Und dort habe ich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen allein teilweise auf weiter Flur gestanden. Und dort hoffe ich schon, dass gerade an der Uni Basel, in der nächsten Generation von Unternehmen, dass es einfacher fällt, das zu probieren und nicht sich müssen so stark zu exponieren. Ich glaube eben, oder dass man sich schrittweise muss stark persönlich exponieren. Und das hoffe ich schon, dass man das kann institutionalisieren, dass man dort, also man hat mittlerweile Ansprechpartner, aber gleich so eine frühe Finanzierung ist an der ETH noch anders. Und dort bin ich auch aktiv bestrebt, mit der Uni zusammen das zu verbessern, weil das mein Key Learning eigentlich ist.
Also das heisst, Sie finden die Hürden zu hoch, oder was muss ich jetzt aus dem nehmen?
Die Hürde, ja, die Hürden, die ersten Schritte ins Unternehmertum zu gehen, wenn man an der Uni eine Erfindung macht, die sind schon für den eigenen Karriereweg ist relativ schwierig, dort ein Plätzchen zu finden. Also rein Infrastruktur, welchen Laborplatz haben sie, wie kann man das finanzieren, woher kriegt sie ihren Lohn. So die ersten paar Schritte, damit man eben nicht so zwischen Stuhl und Bank geht, weil man noch nicht in der Firma ist und weil man eigentlich auch nicht mehr wirklich Grundlagenforschung macht, das, denkt mich, das ist zu wenig geölt, das ist schwierig.
Gut, jetzt haben wir auf der anderen Seite Interventionen aus Basel-Land. Vom politischen Partner, der sagt, wir wollen nicht mehr gleich mitfinanzieren und zum Teil auch Kritik anbringt. Was sagen Sie denn zu dem? Was hat das für einen Einfluss jetzt?
Ich glaube, auch dort sind Diskussionen um was ist ein Leistungsauftrag an der Uni, sind sinnvoll. Und eben dort vielleicht gewisse unternehmerische Ziele auch zu verbreiten. Es ist aktuell auch im Leistungsauftrag drin, habe ich noch nachgeschaut. Ich glaube, das explizit zu verbriefen ist wichtig. Ich glaube aber schon, dass in Zeiten von viel globaler Unsicherheit alle Jahre wieder Unsicherheit in der Finanzierung zu schaffen, macht es eigentlich schwieriger, auch der Universität innerhalb der Rahmenbedingungen einfach zu vereinfachen, weil man ja ständig Unsicherheit hat und versucht, Löcher zu stopfen und dort eigentlich am strugglen ist. Und eigentlich müsste man einen Planungshorizont haben und können vorwärts gehen und eben so Möglichkeiten schaffen. Und dort habe ich das Gefühl, ist es manchmal eher kontraproduktiv. Für den Bereich, den man vielleicht eigentlich auch aus Basel-Land gerne würde stützen. Hoffe ich zumindest.
Okay, und da gibt es noch weitere Einflüsse, da würde mich interessieren, hat Horizon jetzt irgendeine Rolle gespielt, wenn, oder hat das eine Rolle gespielt, wenn Sie jetzt später dran gewesen wären? Das hat Sie ja nicht mehr tangiert, aber wenn jetzt die EU Verhältnis, das nicht das Beste ist, wenn man das jetzt hier mitbekommen hat, wie das gelaufen ist, hat das Ihr Forschungsprojekt tangiert?
Hätte ich sicher können. Ich glaube eben, dass also mein Professor hat auch so Mittel bezogen ursprünglich. Und ich glaube schon, dass man den Professoren die Möglichkeit entzieht, in der Champions League mitzuspielen, wenn die Schweiz dort nicht partizipiert. Und das ist natürlich schon ein Standortnachteil, wo sich vielleicht ein paar helle Köpfe dann eher aneinander nur durchbewegen.
Gut, jetzt sehe ich, wenn ich da rausschaue, dass es schon bald wieder die Talstation erreicht ist. Es geht wirklich sehr schnell. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Gehen wir zur Einstellung, die Sie hatten, mit Ihrem Team. Sie betonen sehr, das sieht man auch auf der Webseite oder in Videos, dass das Team Ihnen sehr wichtig ist, dass Sie das zusammen erreicht haben. Die Rektorin, Frau Schenker-Wicki von der Uni Basel, Zitat: Exzellente Forschung und Durchhaltewillen werden belohnt. Das ist so die Würdigung, die Sie hatten. Mhm. Eben, Sie haben auch durchgebissen.
Ja, definitiv. Also eben, es sind 2012... ist das mal ein Einnasenprojekt an der Uni Basel. Da war ich am Pipettieren und Ende 2023 haben wir die Firma verkaufen. Eben, es waren viele Jahre mit vielen Unsicherheiten, mit langen Tagen. Das ganze Team hat mitgetragen. Ich glaube, wenn es die Leute braucht, dann sind alle immer da gewesen, immer noch. Also es geht auch so weiter. Und ich glaube, gerade 2023, das Verkaufsjahr, war schon eine gewisse Grenzerfahrung.
Wieso?
Weil es einfach die Arbeit nicht aufgehört hat. Es ist so viel reingekommen, dass man eigentlich mit allem Effort...
Aber das machen ja alles Anwälte, das müssen Sie nicht machen.
Nein, ich glaube, das ist das Verständnis, das habe ich jetzt schon gesagt. Ich glaube, dort müssen Sie als Chef eigentlich vorherstehen, das Alignment generieren mit den Aktionären, wissen, wo Sie auch durch wollen, wo die Firma durch will, als greifbarer Partner für die andere Seite ständig verfügbar sein. Dann ist das Ganze vertraulich. Das heisst, auf unserer Seite sind wir prinzipiell das Zweite gewesen. Also, grüß an Christoph, mein Mitgründer, und wir sind das Zweite gewesen auf unserer Seite. Auf der anderen Seite sind es dann so zum Peak-Time über 100 Leute gewesen, die Fragen gestellt haben. Wir sind das Zweite, die Antwort gegeben haben. Und das ist ja eigentlich neben dem operativen Geschäft noch gelaufen. Dort ist man schon mal irgendwann, ist man mal das Limit kommen, aber immer freundlich, auch mit Spass, mit Freude, man wusste, um was es geht, hat trotzdem Spass gemacht, aber ist zäh gewesen.
Wie stellt man da sicher, dass es die eigene Firma bleibt und der Geist, den man reingebracht hat, erhalten bleibt, und wie schafft man das auch nachher, wenn man in einem Betrieb ist, wo jetzt 55'000 andere auch noch mitarbeiten?
Ich würde sagen, mein Approach ist, dass wir unseren Wert, den wir haben in der Art, wie wir machen und was wir machen, dass wir den ständig aufzeigen, oder dass das sichtbar ist. Dass die Art, wie wir die Firma führen, wie wir arbeiten, dass es effizient ist, dass wir nichts nachlassen, dass wir den Verkauf haben wollen, um mehr machen, schneller machen, mehr erreichen. Und an dem darf es einfach, also jetzt auch vorher bei den Investoren, es hat nie einen Zweifel geben, dass es am Mangel von unserem Einsatz scheitern kann. Biologie ist ein Risiko, aber wir geben einfach konstant alles, was es braucht. Und das ist weiterhin so.
Sie haben mit dem Verkauf der Unternehmung nicht schlecht Geld verdient. Details werden Sie nicht nennen, das ist klar, das verstehen wir. Werden Sie weiterhin vielleicht in anderer Form auftreten, jetzt selber als Investor? Haben Sie neue Pläne für andere Forschungsinteressen?
Also primär bin ich wirklich operativ voll bei T3 Pharma eingebunden, und das ist auch das, was mich glücklich macht, wo ich freudig mit dabei bin, solange ich darf. Dann ist es sicher so, dass ich das Interesse an dieser Branche, das ist von mir persönlich unglaublich gross. Bin ich sicher nicht blind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich primär, also weder suche ich etwas operativ Neues, noch suche ich zusätzlich noch unglaublich finanzielles Risiko, aber es ist gleich so, dass ich natürlich ein bisschen verliebt bin in die Szenen und da von dem auch nicht immun bin, ja, das muss ich schon sagen.
Gut, ganz zum Schluss noch zwei Fragen, bitte ganz kurz antworten. Wann sollen denn, wenn alles gut läuft, die ersten Produkte auf den Markt kommen, die Krebspatienten hilft?
Darf ich keine Prognosen abgeben? Das ist
börsenrechtlich?
Ja. Nein, nicht börsenrechtlich, weil es ist privat, aber das okay. Ist...
Aber gibt es irgendeinen ungefähren Horizont?
Also? Es geht noch Jahre, das kann man...
Also es geht Jahre. Noch Jahre, okay, ja. Gut. Was wünschen Sie sich für das Jahr als Schlussfrage?
Dass es so weitergeht.
Gut, ganz herzlichen Dank, sind Sie hier in dieser Sendung gesehen. Ich habe das sehr geschätzt, dass Sie Zeit genommen haben. Hochinteressant und sicher auch Motivation für alle, die selber auch unternehmerisch tätig sind und jetzt von Ihnen gehört haben, dass es eben manchmal auch sehr hart kann sein, auch wenn es am Schluss eine grosse Erfolgsgeschichte ist. Weiterhin ganz viel Erfolg und merci.
Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn Zreigolzwil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer Basel, den Impulsgebern und Stimme von der Wirtschaft in der Region.